In dieser Folge zu Gast sind Joshua Brett und Maximilian Franz, Gründer und Geschäftsführer von Timberleicht. Unser Gespräch dreht sich vor allem um zwei Themenwelten: Startups und das Gründen mit entsprechenden Anglizismen, sowie den vielfältigen Herausforderungen beim zeitgemäßen Bauen und Planen von Holzgebäuden und welche Rolle Technologie und Automatisierung dabei spielen können. Die beiden führen uns durch die Geschichte ihres Unternehmens, den Wandel hin zum aktuellen Geschäftsmodell und wie es so ist, vom Studi zum Unternehmer zu werden. Zum Schluss teilen die beiden ihre drei größten Learnings zum Gründen in der Baubranche. Ein abwechslungsreiches Gespräch, bei dem uns besonders der Unternehmergeist und die Freundschaft der beiden beeindruckt haben. Viel Spaß beim Anhören. Vielleicht fangen wir an mit einem Disclaimer, dass wir drei uns ja schon kennen.
Wir haben medizinischen Profis.
wir haben vor ein paar Jahren, sind wir uns schon mal über den Weg gelaufen, haben wir zusammen gearbeitet, schon für eure Firma, für Modogen hieß es damals noch. Heute heißt ihr Timberleicht. Und ich glaube, wir starten so wie immer, dass wir euch nochmal näher kennenlernen und auch ein bisschen die Timberleicht-Geschichte hören. Ich kenne sie schon in Ansätzen und bei mir ist dann so ein Cut drin vor 2 Jahren. Wir sind ein paar Mal dann noch begegnet in der Folge, aber da habe ich bloß so eine kleine Außenwahrnehmung. Und
ich kenne sie noch gar nicht.
Ja, du kennst noch gar nicht. Und ich kenne ja Startups und ich weiß ja, wie viel in 2 Jahren passieren kann und wie viele 180-Grad-Drehungen da drin sein können. Aber ich würde sagen, wir fangen beim Urschleim an. Ihr habt da eine schöne Buddy-Geschichte, würde ich sagen.
Ja gut, dann standardgemäß starte ich rein in die Vorstellung. Also
du bist Joshua, dass man es autotechnisch auch zuordnen kann.
Ich bin geboren im Prinzip im Holzbaubetrieb. Da mein Nachname ja auch schon dafür spricht, dass ich dem Holzbau angehöre.
Sag ihn nochmal.
Joshua Brett. So, die Bretter passen auf jeden Fall zum Brett, Sperrholz und alles andere Verwandte mit Holz. Ja, und so bin ich groß geworden in der Zimmerei. Ganz klassisch, Dachaufstockung und solche Geschichten, die da mit dem Handwerk verbunden sind. Eigentlich hauptsächlich Bestandsbau und habe mich dann auch erstmal in eine andere Richtung orientiert, also Maschinenbau. Und
schon studiert, oder?
Ja, genau. Ich habe dann Maschinenbau studiert und dann gab es plötzlich die Gelegenheit, bei uns zu Hause die Firma zu übernehmen, weil mein Vater kurzfristig oder plötzlich verstorben ist. Und dann habe ich auch den Schritt gewagt. Also ich hatte immer Lust auf Selbstständigkeit und habe dann die Firma übernommen. Parallel hatte ich mit dem Max in Karlsruhe studiert, beziehungsweise zuvor in Karlsruhe studiert, gemeinsam mit Max, Max Informatik, ich damals eben noch Maschinenbau. Und genau, dann habe ich diese Firma übernommen, umgestaltet auf den Holzmodulbau und da ist dann eigentlich diese ganze erste initiale Erfahrung mit Unternehmertum entstanden und natürlich auch mit dem Holzbau, mit der Planung. Und daraus ist dann so sukzessive diese Idee entstanden, dass wir grundlegend was an dem Planungsprozess ändern müssen. Es war ja noch aus der Perspektive des Einfamilienhauses. Heute denken wir ja auch über andere Sachen nach, aber das war effektiv die Grundlage. Und nach 2 Jahren von dieser ersten Gründung hat dann das Geschäftsmodell einigermaßen...
Können wir das zeitlich einordnen? Wann war das? Das war
2017. Ja. Also 2017 haben wir gestartet.
Also vor 8 Jahren.
Genau. Ja. Und dann haben wir diese, also einen Holzneubau ausschließlich noch gemacht. Und dann hat das auch gefruchtet, sukzessive, war auch eine holprige Zeit, also hoch und runter. Aber nach 2 Jahren hat es einigermaßen Stabilität. Und
also war du warst nie angestellt, du bist nach dem Studium dann bist gleich.
Ich habe tatsächlich noch nie einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich kann irgendwie in der 7. Klasse oder so gab es einen Praktikumsvertrag für den Kindergarten, so 2 Wochen zusammen.
Ja, cool.
Praktikum,
cool.
Aber ansonsten gab es da noch nie einen Arbeitsvertrag. Nur meinen eigenen. Und den hat der Max unterschrieben. Genau, aber da ist die Idee entstanden, nachdem dieses Geschäftsmodell etabliert war, dachte ich mir, okay, ich sollte vielleicht noch mein Studium zu Ende bringen, dann aber nicht im Maschinenbau, sondern im Bauingenieurwesen. Und genau, in dieser Zeit dann nach der ersten Gründung, während des Studiums zum Bauingenieur, haben wir dann schon an ersten Ideen getüftelt, beziehungsweise auch an anderen Projekten gearbeitet, unter anderem an einem Podcast, an Hochschulgruppen. Genau, also war da schon so eine gewisse Dynamik da und dann sind wir reingestartet in Timberleicht, also ehemals Modogen, mit der Idee, diese Holzbauplanung ausgehend von der Architektur, so wie ich es auch im der ursprünglichen oder in der initialen Gründung bei uns zu Hause im Betrieb gesehen habe, von der Architektur hin zur Ausführungsplanung für den Holzbau durch Software.
Mhm. Und du hast dann, als du dich entschieden hast, dein Studium fertig zu machen, hast du quasi das bei Holzbauunternehmen, das familiäre, mehr zur Familie wieder übergeben, hast dich da, glaube ich, auch ein bisschen zurückgezogen, oder?
Genau.
Und du hast aber immer durchgehend Informatik studiert, oder? Ja. Und halt so also ihr kanntet euch, ihr standet immer im Austausch und du hast gesagt, oh, wir haben hier IT-Probleme und dann hast du gesagt, ja, lass uns das doch mal anschauen, oder wie war das für dich?
Ja, wir kennen uns ja schon seit 12 Jahren, also seit der Oberstufe sind wir auf dieselbe Schule gekommen. Und ich bin dann nach Karlsruhe gegangen, habe Informatik studiert, was mich so am meisten inspiriert hat, einfach diese ganze Algorithmik und dann vertieft Richtung Datenanalyse, Machine Learning, wie es damals noch hieß, heute alles nur noch AI. Und wir waren so eng zusammen, einfach freundschaftlich, dass wir die ganze Zeit über alles uns Gedanken gemacht haben und gesprochen haben. Und als dann 2017 der Josh den Betrieb mit übernommen hat, dann war ich da schon immer mit dabei und wir haben dann so all die Bücher, die wir gelesen haben über Lean Startup, beziehungsweise so Sprints, Design Sprints, versucht damals zu etablieren in der Firma. Da war ich immer so extern mit dabei. Und es war irgendwann in dieser Zeit, ist es offensichtlich geworden, dass es massiv noch einen Mangel gibt in der Digitalisierung in diesem Bereich. Was uns bis heute eigentlich unverständlich ist, warum das so ist. Quasi. Und damals war einfach das Gefühl, das kann doch nicht sein, dass man noch mit einem Filzstift auf einem 2D-Plan seine Änderungen markiert und die dann zurückschickt. Das war so ein bisschen mein Zugangspunkt dazu. Und auch nach kurzer Zeit, also ich kann mich nicht mehr an den Moment erinnern, wo ich gedacht habe, was ist eigentlich Holzbau? Also ich bin, seit ich irgendwie jetzt richtig denken kann, dass wir das machen, finde ich es total faszinierend und inspirierend, an diesem Problem zu arbeiten. Also ich muss wahrscheinlich schon seit der Freundschaft war das dann irgendwann klar, dass Holzbau ein Ding ist und dass das die Zukunft ist.
Und was war der Moment, der euch dann dazu gebracht hat, zu sagen, okay, jetzt gehen wir es ganz konkret an? Gab es irgendwie einen Auslöser oder?
Ja, also der Auslöser war schon ziemlich klar, der Startup-Wettbewerb am KIT,
ja.
Der Grow. Das ist so ein jährlich stattfindender Wettbewerb. Und wie gesagt, die Ideen, dass wir da irgendwas zusammen machen wollen, die waren schon von Anfang an da. Also sehr früh, Jahre zuvor. Und dann war dieser Wettbewerb und wir wussten, okay, es geht am Ende des Studiums jetzt zu, sowohl bei Max als auch bei mir. Das hat auch ganz gut gepasst. Und dann haben wir uns da entsprechend beworben beziehungsweise teilgenommen. Bewerben musste man sich nicht. Und da waren wir dann ja auch schon sehr motiviert. Entsprechend waren wir dann auch erfolgreich. Haben dann da den zweiten Platz gemacht. Verdient hätten wir natürlich den ersten. Aber da war dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit da. Das heißt, die Professoren haben uns ja dann auch wahrgenommen. So, und dann hat sich das verdichtet, würde ich sagen, über den Zeitraum dieses Wettbewerbs. Da geht auch über mehrere Monate.
Ja. Und aber auch das, eure Grundhypothese war da, ich kenne solche Wettbewerbe ja so, oder von so Hackathons, man hat irgendeine Problemstellung oder bringt eine Problemstellung mit irgendeiner Challenge. Und bei euch war das dann Digitalisierung im Holzbau oder die Anwendung von digitalen Lösungen im Holzbau.
Ja, Automatisierung der Holzbauplanung. Also du hast den architektonischen Entwurf, den nimmt man per IFC-Modell und dann am Ende kommt die Werkplanung bzw. Ausführungsplanung im Holzbau raus. So, das war die Vision. Ich habe immer, wenn ich über dieses Event rede, diesen einen Satz, down to the last screw, das war Teil von unserem Pitch, also bis zur letzten Schraube, wird die Planung automatisiert. Und im Großen und Ganzen, um das vorwegzunehmen, ist das immer noch das, was wir heute machen.
Ja.
Sicherlich ist der Weg dorthin nicht so, wie wir ihn uns damals vorgestellt hatten.
Ja. Das wäre auch ein cooler Slogan, finde ich, auf der Homepage. Down to the last screw.
Können wir machen. Ja.
Wie viel Prozent sind wir oder ihr jetzt heute daran, den Prozess down to the last screw zu automatisieren, zu kontrollieren?
Also du meinst, wie viel wir davon schon gelöst haben?
Ja. Jetzt einfach bloß Bauchgefühl, Prozentzahl.
30.
30%. Okay. Cool. Okay, zurück zum Wettbewerb. Hat geklappt. Das hat sich verdichtet.
Genau, dann hatten wir ein bisschen Aufmerksamkeit und an der Uni entsprechend und dann auch gutes Momentum, um das Exist-Stipendium abzuschließen, hatten dann unseren langjährigen Begleiter, Investor und Mentor, der Sherwin Hakschenow, den konnten wir dann überzeugen zu dem Zeitraum, dass er da eben zum einen uns begleitet als Mentor bei dem Exist-Stipendium, aber brauchte man ein begleitendes Institut und auf der anderen Seite sich dann auch beteiligt als Investor bei uns. So, und dann war da schon eigentlich auch alles klar. Also da gab es dann keine Option mehr. Max wollte eigentlich noch eine kleine Fahrradreise machen zuvor, aber es kam dann Corona, hat das dann sowieso verhindert und dann ging's los.
Ja, dann bin ich eingezogen bei mir auch schon in der Wohnung.
Ja.
Echt jetzt?
Ja, ich hatte meine Wohnung schon gekündigt, weil ich eben auf besagte Fahrradreise gehen wollte.
Ja.
Und dann war wirklich, also gefühlt waren die Taschen schon gepackt und dann haben die ganzen Grenzen zugemacht.
Okay.
Wo sollte es hingehen?
Europa, so das Ganze. Einmal rum. Und dann bin ich halt beim Josh eingezogen, weil der noch ein Zimmer frei war. Das war dann auch unser Büro. Also ich habe dann die Matratze mal hochgeklappt und dann haben wir da unsere Schreibtische gehabt und da haben wir dann dran gearbeitet weiter. Das war die Startzeit. Kurzzeitig bin ich dann noch, kurz danach bin ich auch wieder ausgezogen, aber
so kurz. Auch beengt.
Ja, ist eine gute, passt gute Geschichte. Super,
ja. Also ich habe quasi unterm Schreibtisch geschlafen. Das ist
ja. Ja, und dann, aber dann war die Idee schon konkret, damals Modugen, was mir dann begegnet ist, 2022 oder sowas, war ja die Automatisierung des Prozesses der Tragwerksplanung mit dem Ergebnis einer fertigen Statik.
Ja.
Ja, das ist auch immer noch essentieller Teil, also was wir ja schon recht schnell festgestellt haben, dass die Tragwerksplanung, also ist einmal der nächstliegende oder naheliegendste Prozess zur Architektur. Du musst erstmal das Tragwerk entwickeln, bevor du eine Holzbauplanung machen kannst. Und ist auch mit Sicherheit das schwerste Problem von den ganzen Fachplanungen, die für den Holzbau dann notwendig sind. Und so haben wir dann eben die Statik so als erstes Spielfeld identifiziert, auf dem wir uns bewegen wollen. Und dann dort eben mit der Automatisierung begonnen. Also mit der Software und ja, ich meine, auch da nochmal für einen zeitlichen Kontext, also 2020 haben wir angefangen an Modugen zu arbeiten, also im März hat ja dann Corona begonnen, das hat ja einen zeitlichen Kontext eigentlich gegeben und dann war es auch wirklich eine reine Arbeit an Software, eben 2 Jahre lang circa, wo wir uns nur erstmal auf den Import fokussiert haben von diesen Gebäudemodellen. Also man muss ja so ein Architekturmodell erstmal in ein Modell umwandeln, welches man für die Statik als Grundlage verwenden kann, weil im Normalfall haben wir in der Architektur Volumenmodelle, also ein Abbild von einer Wand, so wie es ja dann auch real gebaut werden soll. Und in der Statik haben wir aber nur noch eine Fläche oder Punkte und Linien, um Bauteile zu repräsentieren. Das heißt, da erstmal dieser Fokus auf die Konvertierung von den Modellen und dann auch auf die tatsächliche Berechnung von den Gebäuden. Und die ursprüngliche Idee, das Geschäftsmodell, war ja, diese Software zu verkaufen. Also wir sind ja als Software-Company in einem SaaS-Modell gestartet. Und das ja über eben diese 2 Jahre, beziehungsweise fast über 3, war das Geschäftsmodell. Und genau, dann haben wir irgendwann über einen längeren Zeitraum herausgefunden, okay, der Markt ist relativ klein für so eine Softwarelösung im Holzbau, weil es halt super spezifisch ist. Wir hatten das zwar in den ersten Monaten immer wieder gehört von den ganzen Startup-Beratern, also guckt euch den Markt an, ist der Markt nicht zu klein und also ihr werdet kein Funding finden.
Achso, ein Angebot habt ihr schon genutzt, ja?
Also wir haben schon beraten lassen, da, also das war auch Teil des Wettbewerbs, also du musstest dann den Seminaren dann teilnehmen, so. Okay. Da waren dann natürlich, da waren Investoren, da waren sonstige Startup-Berater, aber wir haben an diese Idee geglaubt, wir hatten diesen Background und dann mussten wir es auf die harte Weise selbst lernen, aber natürlich, ich meine, so Weisheiten von anderen frucht da eigentlich erst, wenn man sie in der eigenen Erfahrung wiedererkennt, so. Das
ist und andererseits ist ja eigentlich auch das gut in der Nische zu starten, weil man dann ein ganz spezifisches Problem lösen kann.
Oder? Absolut, also in der Nische zu starten ist, glaube ich, gut. Aber wenn das Problem zu groß ist für den Markt, dann kriegst du es halt nicht finanziert, das Problem zu lösen. So, das ist, glaube ich, das, was wir dann über lange Zeit gemerkt haben. Wir haben dann 2,5 Jahre entwickelt. Wir haben auch viele Fortschritte gemacht. Wir haben nur gemerkt, okay, wir können nicht mit dem Kapital, was wir zur Verfügung haben, also auch von zusätzlichen Investoren, schaffen wir es nicht, diese Software zu Ende zu entwickeln, dass man sie verkaufen könnte. Man muss sich das ja vorstellen, so eine dreidimensionale Software, die nicht nur die Mechaniker bildet, so wie es bestehende FEM-Programme tun, sondern darüber hinaus auch noch das gesamte Gebäudeverständnis und Cut-Features zusätzlich noch mit implementiert haben muss, dann ist es halt einfach ein unheimlich komplexes Problem. Vor allem in so einer finished Software. Also user-friendly, über die Cloud abrufbar und selbsterklärend. So, das ist ja effektiv dann der Ansatz oder die das, was erwartet wird von so einer Software. Und da mal das Resultat nach diesen 2,5 Jahren, wir sehen, dass das funktioniert nicht. Nicht mit dem Maß an Kapital, was wir haben. Und das Maß an Kapital, was zur Verfügung steht, ist eben abhängig von der Marktgröße, die man am Ende erwartet. Und das waren halt, also wenn man das ernst sich anschaut, dann sind das ein paar Millionen, die in Deutschland maximal für eine hochautomatisierte Software im Holzbau ausgegeben wird. Das noch kombiniert mit der Tatsache, dass der Verkauf von so einer Software ja unheimlich schwierig ist. Mhm. Also super fragmentierter Markt, ein kleines so ein Ingenieurbüro, 2-3 Mitarbeiter, die rechnen dann schon seit 10 oder 20 oder 30 Jahren mit der gleichen Software. Der das Ingenieur betreibt, geht vielleicht auch noch in 5 bis 10 Jahren in Rente. So, egal wie toll die Software ist, du wirst sie nicht verkaufen. Mhm. Ja? Das war dann eigentlich so diese Summe, die aus diesen Gründen, die uns dann dazu bewegt hat, das Unternehmen zumindest vom Geschäftsmodell in eine andere Richtung aufzustellen.
Ja.
Nämlich zu sagen, okay, das, was wir von Anfang an uns gewünscht haben, ist wahrscheinlich leichter zu realisieren, indem man die Software intern nutzt, und da braucht sie nicht dieses abgeschlossene Finish. Die Use Cases oder die Anwendungen bei uns intern als Ingenieurbüro auf diese Software aufzubauen, zu automatisieren und dann aber am Ende die Dienstleistung zu verkaufen. Also ja, wir verkaufen den Outcome, nämlich die fertige Statik, unterschrieben und nutzen aber unsere Software intern, statt diese zu verkaufen. Da genau, hast du dann zwei super Gründe, die mache ich noch kurz. Der eine ist, du vergrößerst deinen Markt natürlich enorm. Also anstatt 1, 2, 3 Millionen hast du halt potenziell ein Marktvolumen von 100 Millionen aufwärts. Und du kannst diesen Value, den du kreierst, einfach zu einem Marktpreis verkaufen, egal ob der automatisiert ist oder nicht. Mhm. Also selbst wenn du jetzt 100% automatisierst, dann verkaufst du deinen Einfamilienhausstatiker trotzdem für 3.000 Euro. Das ist eigentlich die zwei Gründe, die uns dann am Ende dazu bewogen haben, das Geschäftsmodell komplett zu ändern. Der Weg dorthin war auch noch ein bisschen holprig.
Die Software hat eure Marge quasi erhöht.
Bitte?
Die Software hat eure Marge erhöht quasi.
Ja, das ist jetzt.
Naja, also ihr habt jetzt ein Ingenieurbüro gegründet oder am Ende vertretet ihr jetzt ein Ingenieurbüro mit Timberleicht?
Ja.
Mit einem unfairen Vorteil.
Unfair ist er nicht. Den haben wir uns auch hart erarbeitet.
Aber klar, ne?
Ja, aber das wäre dann das Geschäftsmodell.
Das ist das Geschäftsmodell, ja. Genau. Also das ist das Geschäftsmodell. Und natürlich, jetzt haben wir gerade am Anfang hast du uns gefragt, wie viel von dem Teil ist schon automatisiert? Genau. Was kostet so eine Automatisierung? Muss man dann wieder in Relation stellen?
Ja, ja.
Also momentan.
Das Schengen ist schon 5 Jahre eures Lebens drin.
Genau.
Bis zu dem Punkt, oder?
Ja, 5 Jahre.
Ja, seit wann, also dann letztes Jahr, glaube ich, habt ihr dann den Shift gemacht endgültig, oder? Oder vorletztes Jahr schon?
Ja, Anfang 23 war das schon.
Ja, genau. Also Anfang 23 eben noch mit der Prämisse, dass wir das eigentlich zu Entwicklungszwecken machen. Das war ja erstmal so diese Überlegung. Wir bieten jetzt Ingenieursdienstleistungen an, damit wir von Anfang bis Ende Projekte durch diese Software bringen, um zu testen.
Ja.
Weil dieses ganze, wie ich sagte, 3D-Import, Berechnung, Export, Dokumentation, das ist ja unheimlich umfangreich. Muss alles getestet werden. Und jetzt kommt das Spannende des Bauwesens. Individualität des Bauens führt dazu, dass jedes Projekt anders ist.
Ja.
Das heißt, auch die Software muss auf jeden andere Anforderung reagieren können. Mhm. So, und dann eben, warum nehmen wir dann nicht immer wieder neue Projekte aus dem Markt, testen mit denen und verdienen dann auch gleich Geld?
Mhm.
So. Aber das war nicht die Idee von dem Geschäftsmodell. Und da haben wir aber gemerkt, okay, der Markt fragt das auch super stark nach. Wir können da super gut Geld mit verdienen. Warum machen wir nicht das zu unserem Geschäftsmodell?
Ja.
Das war jetzt nicht so die Overnight-Idee und dann haben wir das umgesetzt.
Ja, und jetzt Sprung zu heute. Das ist jetzt, habt ihr jetzt so eine Stetigkeit gefunden auch fürs Unternehmen jetzt, fürs Geschäftsmodell? Mhm. Fühlt sich das jetzt so fertig an?
Fertig, auf gar keinen Fall. Also wir sprechen ja jetzt immer über Tragwerksplanung als Kern und der läuft stabil.
Ja.
Also da gehen ordentlich Projekte durch, auch ein ganz, ganz großer Teil, also 95% irgendwo durch die Software. Ein bisschen was passiert immer noch extern. Das ist stabil. Aber jetzt ist ja Holzbauplanung von der Architektur bis auf die Maschine auch noch anderes als Tragwerksplanung. Und da entwickelt sich jetzt gerade viel weiter. Also es ist viel Momentum weiterhin da, als wären wir jetzt gerade angekommen auf dem ersten Plateau und jetzt geht es direkt die Treppe weiter.
Ja.
Bauphysik zu integrieren, entsprechend auch eine Zertifizierung anzuhängen, QNG, dann Schallschutz, Brandschutz, einfach eine Generalplanung anzubieten, mit dem gleichen Anspruch, das zu automatisieren durch Software, gute Prozesse und Standardisierung, in dem wie wir arbeiten. Da sind wir jetzt auch noch gar nicht drauf gekommen, weil neben der Software steckt in diesem ganzen Ansatz durch das, dass wir es selber planen, kontrollieren wir ja auch mehr, was geplant wird.
Mhm.
Also wir diskutieren mit, wie die Aufbauten aussehen, was tatsächlich verplant werden soll. Und da steckt ein zweites großes Standbein eigentlich neben Automatisierung in dieser Standardisierung und Systematisierung.
Also das ist ja das, was das hatten wir auch in mehreren Gesprächen jetzt schon. Das ist ja diese integrierte Planung, diese Holzbauplanung, diese Beratungsleistung, Holzbau, diese Ingenieurleistung, Holzbauingenieur.
Mhm.
Oder so nehme ich das jetzt wahr. Das ist ja ein Modell, das in der Schweiz, glaube ich, recht etabliert ist, wo auch immer als vorbildmäßig dahin geblickt wird.
Ja.
Und dass ihr jetzt in diesen ganzen Komplex Startup, Digitalisierung mit reinnimmt. Aber ich hatte erst gefragt, ist es jetzt stetig? Weil so ist ja mein Blick auf viele Startups, das ist ja diese turbulente Gründungszeit und 180-Grad-Wende links, rechts, bis sich dieses finale Geschäftsmodell findet.
Ja.
Und irgendwann ist es ja so ein Unternehmen, fertiges Unternehmen.
Ja.
Und darauf habe ich ein bisschen abgezählt. Fühlt sich es für euch jetzt an wie so ein fertiges Unternehmen langsam, dass sich auch das für euch verändert? Oder habt ihr dann schon Lust, wieder was Neues zu gründen? Was ganz anderes dadurch, weil das schon fertig ist?
Also,
noch genug zu tun.
Da sind wir auf jeden Fall noch ein ganzes Stück von weg. Also ich meine, so dieser ursprüngliche Gedanke, dass du sagst, du nimmst ein Architekturmodell und bringst es auf die Maschine. Das war natürlich auch stark aus dem Einfamilienhaus gedacht, aber das ist ja schon ein, ich sage das Wort eigentlich nicht gerne, aber es wäre revolutionär. Du veränderst natürlich dann die ganze...
Disruptiv.
Disruptiv, nennen wir es so.
Ja. Ja. Also Peter kann sein Startup-Bingo machen. Value, Disruption.
Du veränderst auf jeden Fall die ganze Planungslandschaft und da sind wir ja definitiv noch nicht. Und ich glaube, dann ist es unabhängig davon, ob dein Geschäftsmodell funktioniert, jetzt zu sagen, okay, wir sind an dem Ziel, weil das Geschäftsmodell Statik ist da, aber das ist nicht das, was wir uns ursprünglich erhofft haben. Und wir könnten jetzt problemlos da einfach ein gutes Ingenieurbüro draus machen, was eben Statik rechnet und auch mal die Bauphysik anbietet, aber das ist nicht mein Antrieb, nicht Max' Antrieb. Wir treten ja an, um zu sagen, okay, wir wollen, dass diese Ineffizienz und dieses Bauen und Planen, so wie es abläuft heute, dass es grundlegend verändert wird und vor allem auch in großen Teilen individuelle Gebäude eben automatisiert geplant werden. So, das ist der Anspruch. Und den Weg, den haben wir auf jeden Fall noch nicht, längst nicht abgeschlossen, weil es da eben auch deutlich mehr braucht als Software, der Max hat es gerade eben schon angedeutet, es ist eben diese Systematik im Bauen, also Standardisierung ganz konkret und dann darüber hinaus die Prozesse, also wie arbeiten die Leute zusammen und wann arbeiten sie zusammen. Und dann kommt jetzt eine weitere Sache, was ist eigentlich dein Geschäftsmodell? Das ist nämlich auch nochmal eine super spannende Frage, weil bist du nur Dienstleister für eine bestimmte Fachdisziplin oder schaffst du nochmal ein Angebot, was diese Ansprüche aus Systematisierung, Bausystemen, Prozess und auch Software am Ende bündelt und an einen Marktakteur gibt, der dir das tatsächlich auch abnimmt. Und ich glaube, dann ist es dieses Stichwort Generalplanung in der einen Perspektive, aber es ist eigentlich mehr. Eigentlich musst du sagen, du schaffst eine neue Art, den ganzen Teil von der Projektidee bis zur Ausführung. Ich glaube, die Bauunternehmen, die machen in großen Teilen schon wirklich gute Arbeit. Ja. Gibt sehr, sehr viele tolle Holzbaubetriebe, mittelständische, die super organisiert sind, tolle Produktion haben. Aber der Teil da vorne, der ist total messy.
Ja.
Und jetzt kannst du natürlich die Fachplanung rausziehen, so wie wir das gemacht haben, oder du integrierst all diese Punkte, die wir gerade aufgezählt haben, und bringst die dann aber an eine Person, mit der wir heute noch relativ wenig zusammenarbeiten, das ist der Bauherr. Und das ist eigentlich das, wo wir sagen, okay, da sehen wir langfristig den Weg, wie man diese ganze Vision in die Tat umsetzen kann. Also, dass man auch da nochmal das Geschäftsmodell eigentlich ändert hin zum Bauherrn als nicht nur als Generalplaner, sondern eigentlich als Systemanbieter. Mhm. Also so vielleicht von der Vorstellung sowas wie ein Gropius, ja, der direkt den Bauherrn adressiert.
Oder glaube ich auch selbst Bauherr ist.
Selbst nicht. Bauherr ist, genau. Ja. Also gut, das sehen wir jetzt für uns nicht, dass wir selber entwickeln. Ja. Aber wir würden, machen wir jetzt auch schon aktiv, also wir adressieren den Bauherrn und leiten den durch den ganzen Prozess durch, weil wir auch sagen, okay, wir haben jetzt über die Software hinaus das Verständnis darüber, wie so ein Bauprojekt ablaufen oder eine Planung von so einem Projekt ablaufen muss. Ausführung überlassen wir den Unternehmen.
Aber bist du, Joscha, schon unternehmerisch so, dass du quasi dich nicht mehr so mit den Inhalten beschäftigen kannst, sondern dich nur noch mit den Strukturen des Unternehmens beschäftigen musst? Weil das ist, glaube ich, auch immer nochmal, wenn man eine richtige Firma, wie Jonathan gesagt hat, dann ist man ja irgendwann in der Situation, dass man sich ständig mit HR-Themen, Mitarbeitern, Abläufen, organisatorischen beschäftigt und irgendwann die Inhalte irgendwann so delegieren muss an die Mitarbeiter. Bist du da schon, oder?
Das ist die Frage, ob man da hin will, aber.
Bin ich da? Nee, also ich glaube, also sicherlich ein Teil der Arbeit ist genau das. Also wir haben jetzt verschiedene Teams, so die reporten. Also es gibt das Team Bausystem, Team Software, Team Engineering, Team Marketing und HR. So, und natürlich führen wir das zu uns in die Geschäftsleitung zusammen und geben dann da eine Richtung an. Aber es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass ich gar nicht in den Projekten drin bin, gerade. Wir haben es jetzt mehrfach thematisiert, wir weiten jetzt dieses Spektrum aus. Wenn da ein neues Projekt da ist, was ein sehr hohes Volumen dann auch an Umsatz mit sich bringt, wo wir auch neue Learnings machen, dann ist es auch von mir einfach das inhärentes Interesse zu sagen, okay, ich will das auch unbedingt verstehen, ich will da mitwirken. Und es ist auch wichtig, um die Company zu steuern, zu verstehen, was da passiert und nicht nur Berichte zu bekommen, sondern die Dinge auch zu erfahren. Da hatte ich ja vorhin schon drüber gesprochen, weil daraus lernst du halt stärker. Und ich meine, es gibt ja diese Unternehmerperspektive, dass du sagst, du bist nur am Priorisieren und Weitergeben.
Genau.
Oder vielleicht auch diesen Stereotyp.
Ja,
ich glaube, ab einer gewissen Größe ist das aber auch notwendig irgendwann.
Ja, ich meine, wir haben das amerikanische Gegenbeispiel. Wenn du den Elon Musk anschaust, was auch immer man momentan von ihm hält, der Mann geht aber ganz nach unten in die Prozesse rein, um sein Unternehmen zu steuern. Und ich muss sagen, das erfordert unheimlich viel Arbeit. Also der arbeitet ja auch wie ein Verrückter und das mache ich auch. Habe jetzt auch keine Frau und Kinder, dementsprechend kann ich das auch machen. Aber du schaffst natürlich ganz andere Effizienzen, wenn du da als Unternehmer nochmal reinschaust in jeden einzelnen Prozess, in den Maschinenraum gehst von deinem Unternehmen und siehst, okay, die Dichtung vom Zylinder, die passt nicht, die müssen wir tauschen. Und ich habe auch die Befugnis, dann zu sagen, wir tauschen das jetzt. Das trauen sich manchmal Mitarbeiter nicht zu. Man muss sie natürlich dazu befähigen, aber die Perspektive, die du da hast, ist immer eine andere, wenn du selber mal diese Dinge machst. Das heißt nicht, dass ich jedes Projekt irgendwie betreuen muss. Natürlich nicht. Also wenn da ein mittelgroßes Mehrfamilienhaus kommt, dann ist das nichts, womit ich mich beschäftige. Aber ich mag dieses aktiv am Probleme arbeiten, weil ich glaube, dass es nochmal einen anderen Input bringt.
Ja, ja, wir waren gerade noch darüber, das Geschäftsmodell zu verändern hin zu was das am ehesten noch mit dem bestehenden Begriff Generalplanung assoziiert werden kann vielleicht, aber es bedeutet mehr, so wie wir im Holzbau ja häufig merken, dass wir da mit diesen traditionell entwickelten Begriffen und Systemen ja sowas von an der Grenze sind. Also das ist dieses wie funktioniert Planung, wie wird Planung abgerechnet, HOAI und sowas, VÖB, das passt ja nicht per se nicht zum Holzbau und nicht zum einem integrierten Planungsansatz. Und genau, deswegen meine Frage dann nochmal, verstehst du darunter auch dann schon den Entwurf mit anzubieten aus einer Hand? Also diese und ja, Entschuldigung, ich muss jetzt kurz ausholen, dass wir vielleicht auch mein Verständnis wieder integrieren und uns da synchronisieren. Also den Entwurf damit reinbringen, weil mein Verständnis ist ja aktuell, wenn wir jetzt von diesem Messi-Prozess sprechen, das ist, also es gibt einen Bauherr, irgendjemand, der bestellt Gebäude.
Ja.
So soll jetzt ein Wohngebäude sein, Fabrikgebäude, was auch immer. Und dann gibt es den Entwurf, der kommt in der Regel von Architekturbüros und die sagen hier, so wird das Gebäude ungefähr aussehen. Also es hat ein Volumen, es hat ein Dach und soll dann eben diese Funktionen erfüllen an das Gebäude. Und dann gibt es dann eben Tragwerksplanung, Bauphysik, Brandschutz und so weiter, alles. Und es sind dann alles wieder Kräfte, die an diesem ersten Modell ziehen irgendwie, um das halt in eine fertige, herstellbare Form oder technisch korrekte Form, beschreiben wir es mal eher so, eine technisch korrekte Form zu bringen, die dann halt, wo dann halt die Statik funktioniert, der Brandschutz funktioniert und so weiter. Und das ist ja schon ein großer Diskussionsprozess an sich. Aber irgendwann ist es zu Ende, das ist alles ausverhandelt und dann ist es fertig. Und dann wird es ja dem Holzbau übergeben, meistens. Das sagen wir auch, ja, integrative Planung, dieses dem Holzbau und übergeben, das muss nach vorne gezogen werden, viel weiter nach vorne im Prozess, um eben diese Anforderungen, die aus dem Holzbau kommen, aus der Vorfertigung und so weiter, das ist bedingt, schon von Anfang an zu integrieren. Okay, selbst wenn das passiert ist, kommt ja irgendwann der Punkt, wo das fertig ist und der Holzbau hergeht und das ist dann der Schritt der Arbeitsvorbereitung und dann quasi nochmal eine komplette neue Zeichnung von dem Gebäude macht und das jede einzelne Wand nochmal zeichnet und dann den Maschinen übergeben wird. Und umfasst ja auch schon diesen Schritt, weil das ist ja auch schon, das glaube ich war ja auch einer der ersten Ansätze, die ihr hattet, quasi das wirklich zu automatisieren, down to the last screw. Wo ja offensichtlich viel Wertschöpfung drin liegt, aber auch viel Wertschöpfung für die Firmen ist, die ja dann sehr spezifisch auch ihre eigenen Systeme, Standards, Materialien, Zulieferer haben, wo das dann drauf wieder passt und plötzlich sind wir wieder von sowas Generellem in was ganz Fragmentiertem. Wie ist da die Vision oder könnt ihr mir das irgendwie begreiflich machen, wie die Vision sein kann, dass das irgendwie aus einer Hand und eben zeitgemäß, holzbaugemäß darzustellen?
Ja.
Also auch diese Utopie vielleicht.
Ja, also das Erste, was ich dazu sagen kann, wir sollten vielleicht nochmal diesen Generalplaner-Begriff revidieren und eher ein Systemanbieter daraus machen, weil du hast jetzt schon angesprochen, es gibt ganz unterschiedliche...
Habe ich es richtig beschrieben? Teilt ihr meine Meinung?
Ja, genau, so? Also das passt auf jeden Fall. Du hast heute die Architektur, genau, dann kommen deine Fachdisziplinen dazu, am Ende geht es in den Holzbaubetrieb und der Holzbaubetrieb bringt dann nochmal seine eigene Arbeitsvorbereitung darauf, potenziell auch nochmal eine komplette Umplanung. Das ist ja das, was wir auch schon häufig gesehen haben. So, und jetzt finde ich den Blick zum Einfamilienhaus spannend, weil wir reden ja hier immer über Mehrfamilienhäuser. Das muss man vielleicht auch nochmal klar machen oder eben Gewerbebauten, also Bürogebäude. Wenn man den Blick ins Einfamilienhaus wagt, dann ist es ja so, dass wir da sehr große Betriebe haben, die auch in sich sehr standardisiert sind. Aber jeder Betrieb wieder für sich anders. Also da gibt es dann zwar große Schnittmengen auch, aber jeder macht das im Detail anders. So, und jetzt gucken wir in diese Betriebe beim Mehrfamilienhaus. Da ist kein wirklicher Standard vorhanden. Also wir haben jetzt mit sehr vielen Unternehmen zusammengearbeitet, von klein bis sehr, sehr groß. Und ich würde sagen, in den allerwenigsten bis keinen Betrieben ist wirklich ein Standard vorhanden, der funktioniert für die ganzen Fachdisziplinen, die es da draußen gibt und die es dann auch benötigt und die es ja auch wirklich in essentieller Weise benötigt beim Mehrfamilienhaus. Beim Einfamilienhaus ist es nicht notwendig. Ja. Da brauche ich mir keine Gedanken über Brandschutz und Schallschutz machen und auch nicht über TGA, weil die Leitungen oftmals noch auf der Baustelle verlegt werden. Das heißt, das ist jetzt eine komplett neue Aufgabe, die sich der Holzbauer konfrontieren muss. Darum sind wir schon davon überzeugt, dass auch diese Holzbaukompetenz nicht aus dem Holzbauunternehmen kommen sollte in diesem Planungsprozess, sondern durch einen Systemanbieter oder Systemplaner, der sich über die gesamten Fachdisziplinen und die Integration dieser in einem System Gedanken gemacht hat. Diese Planungskapazitäten sind in diesen Holzbaubetrieben gar nicht da.
Also, dass wir quasi diesen ganzen Wulst nehmen können und diese ganzen Verhandlungen, die ich beschrieben habe, und dann zu dem Punkt kommen gehen, wo es dann wirklich für die Holzbauer geht, hier hast du ein Modell, das kannst du jetzt umsetzen und dieses Modell ist technisch, holzbautechnisch so eloquent, dass es funktioniert, dass du nicht, oder vielleicht auch mit der Ansage, du gehst jetzt nicht hin und tust es neu erfinden, weil wir haben das durchdekliniert, wir übernehmen die Verantwortung dafür, dass das funktioniert.
Genau.
Jetzt kannst du das anbieten.
Ja, und ich glaube, der große Shift, den es jetzt gibt zu bestehenden Planungsunternehmen, ist, dass wir sagen, okay, wir kommen aus diesem Sektor. Also unsere Kunden sind zu 90% Holzbaubetriebe. Mhm. Für die haben wir auch oft schon Standards entwickelt, aber eben auch in diesem Einfamilienhausbereich. Vielleicht nochmal Gebäudeklasse 3 und 4 sind auch vereinzelt welche dabei, aber das ist schon sehr selten. Und jetzt sagst du, okay, ich nehme dieses ganze Knowledge, pack's nach vorne in ein System und stell dieses System aber auch allen Holzbauern zur Verfügung und habe dann eine abgeschlossene, koordinierte Planung, in welcher Art und Weise man die dann übergibt, ist noch offen, aber man übergibt eine abgeschlossene Planung per Modell und dann aber auch 2D-Details, die von dem Holzbauer aufgearbeitet werden kann. Es kann natürlich dann das fertig gezeichnete Catwork oder fast fertig gezeichnete Catwork, SEMA, Dietrichs, whatever Modell sein, könnte aber auch ausschließlich das Architekturmodell sein, weil die Kompetenz wiederum, daraus dann eine saubere Arbeitsvorbereitung zu machen, die hat der Holzbauer ja bei sich. Also was ist die...
Eine saubere Arbeitsvorbereitung, die auch zum vorliegenden Maschinenpark und Dimensionierung dessen passt eben.
Genau, das sind auch mal wenn wir da mit 1,25er Platten planen, beispielsweise in diesem System, dann ist es ja kein Problem, dass er dann Großformatplatten auf seine Wandtafel legt. Und das kann er dann nochmal in eigener Form machen. Das müsste er machen, insofern wir ihm das Modell geben, in schon einem Holzbauprogramm oder dann eben das fertig koordinierte Architekturstatikmodell und was auch immer. Aber nochmal diese Vision, weil ich es wichtig finde, aber davor noch den einen Grund, den ich hier eigentlich noch in dem Satz davor machen wollte. Ich hatte jetzt gesagt, es gibt die Standards im Einfamilienhaus, bei den einzelnen Betrieben, im Mehrfamilienhaus gibt es sie gar nicht, auch weder groß koordiniert jetzt über einen Verband oder sowas noch in den einzelnen Betrieben. Deshalb sehen wir auch diese Kostenunterschiede, also einmal durch die Komplexität der Gebäude und dadurch, dass es auch keine Orientierung, keine Standards gibt innerhalb der Branche, sehen wir diese Kostenunterschiede beim Einfamilienhaus und beim Mehrfamilienhaus. Also es gab ja vor kurzem eine Veröffentlichung von einem BKI, wo die Preise im Holzbau und im Massivbau und im konventionellen Bau verglichen werden. Das Einfamilienhaus ist wirklich, so steht es drin in dieser Studie, das sind so 50 Vergleichsobjekte ungefähr pro Bauweise, 100% gleich. Einfamilienhaus und Einfamilienhaus Massiv und Holzbau. Bei der Studie, also das muss man hier auch disclaimen, das ist ja nur ein sehr begrenzter Horizont, der da angeschaut wird, also 50 Projekte.
Und es werden, glaube ich, die Planungskosten und
nicht die... Nee, da geht es um die Bauwerkskosten.
Also das, was da nachher abgerechnet wird, tatsächlich.
Genau, okay. Also was sind die Erstellungskosten? Ja. Und das Mehrfamilienhaus kostet 25% mehr. Das ist ja verrückt, oder?
Im Holzbau.
Im Vergleich zum konventionellen Bau. So, und was gebaut wird, ist ja aber das Gleiche. Das sind immer noch Holztafelwände, vielleicht noch eine Brettsperrholzdecke, okay, aber im Normalfall Gebäudeklasse 4 kannst du rein Holztafel bauen. Und die Aufbauten sind es zumindest mit der neuen Holzbaurichtlinie ja auch kaum unterschiedlich zum Einfamilienhaus.
Ja.
Das heißt, wo werden diese Kosten verursacht? In falscher Planung. Gar nicht anders möglich. Und das heißt, genau diesen Kostenblock, den müssen wir nehmen durch diese Systematisierung und dann an die Holzbaubetriebe geben und die ihr Handwerk machen lassen. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zu den anderen großen Systemanbietern, die man da draußen sieht, die sagen, ja, okay, Produktion ist ein Ding, das muss man noch lösen. Das sehen wir halt gar nicht, weil unsere Kunden, die machen so tolle Arbeit und die sind auch in großen Teilen auch stark automatisiert.
Ja.
Also da ist nicht das Problem. Das Problem ist die Standardisierung und der Planungsprozess.
Ja.
Und das in einem System.
Ja, ja, und die sind auch meistens auch richtig gut da drin, eben nicht nur das herzustellen, sondern auch zu montieren.
Ja.
Das ist ja wieder was anderes, oder nochmal ein Thema dann im Holzbau, dass ja auch der Geschwindigkeitsvorteil ausgespielt wird, tatsächlich, den es ja gibt.
Ja.
Mit all den Folgevorteilen, die da dann sind, wie jetzt eine geringere Lärmbelästigung, weniger Parkplätze und so weiter, kürzere Bauzeit, höhere Qualität. Und das ist was, das geht mir häufig so, dass das auch in diesen Kostenvergleichen immer eben nicht betrachtet wird.
Ja, das kommt noch dazu. Ja.
Diese, wir geben häufig diese Aussage auch, dass ja der Holzbau ist teurer, der ist 10% teurer, 25% teurer, whatever. Aber ich finde das immer kurz gegriffen. Mhm. Und genau das ist auch meine Wahrnehmung, dass es eben häufig dann die Planungen sind, die eben nicht Holzbau gerecht sind.
Mhm.
Das ist ja das eine. Und das andere ist ja, was wieder die ganze Branche was angeht oder oder mit dem auch die jetzt Baustoff oder Bauart unabhängig ist, ist eben die Frage, was jetzt wirklich notwendig ist und wie komplex und technisch eloquent die Gebäude sein müssen. Aber das hat ja nichts damit zu tun, die Kosten zu vergleichen von den Bauarten. Ja.
Mhm. Ja. Ja, aber da müssen wir auf jeden Fall was tun. Also, weil er muss nicht teurer sein. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
Ja.
Das ist auch nochmal wichtig jetzt hier, nicht, dass die Leute denken, der Holzbau sei grundsätzlich 25% teurer und da könnte man nichts dran ändern, sondern man kann sicherlich in vergleichbare oder sogar, wenn man die ganzen Randbedingungen, also die Lebenszykluskosten, die Bauzeit und sowas, wenn man das noch alles mit einpreist, dann ist es sicherlich heute schon möglich, mit den richtigen Partnern, mit dem richtigen Ansatz, ohne alles durchzuautomatisieren, Holzbauten zu realisieren, die konkurrenzfähig oder sogar günstiger sind. Man muss es halt nur richtig machen.
Ja. Und das ist die schöne Challenge für euch.
Genau, das ist die Challenge. Das
ja. Ja. Und was sind da jetzt konkrete Ansätze, die ihr seht dahingehend? Oder was probiert ihr jetzt aus als nächstes?
Also ich glaube, ich hatte es vorhin mal kurz angesprochen, das Wichtigste ist das Angebot an den Bauherrn zu schaffen.
Mhm.
Also ich glaube, da muss ein Wandel stattfinden. Also wir sehen technisch möglich, ist alles. Ja. Aber wenn dein Angebot es nicht zulässt, das technisch zu implementieren, weil die Modelle nicht da sind oder weil du dein Bausystem nicht anwenden kannst, weil sich irgendjemand in den vorgelagerten Prozessen schon mal Gedanken gemacht hat, zu einem Prozess oder andere Leistungsphasen beauftragt bekommen hat, dann ist es halt schwierig.
Ja.
Und dann entstehen da auch ganz viele unterschiedliche Arten von Projektkonstellationen und die sind einfach limitierend.
Ja.
Das heißt, wie schaffst du dein Angebot? Indem du die Bauherren, oder wie schaffst du ein Angebot, was diese Systematisierung zulässt, nur indem du denjenigen mit einbeziehst oder von denjenigen die Befähigung bekommst, der das Geld hat.
Ja. Ja.
Und das ist halt der Bauherr.
Und dann möglichst früh dran. Also sind das jetzt Ansätze, dass ihr jetzt irgendeinen Bauherr kennt und wer weiß, ich möchte gern, oder ich habe dieses Grundstück jetzt und da soll ein Wohngebäude drauf entstehen.
Ja.
Und da kommt ihr rein und sagt, okay.
Wir sind Lösungsanbieter oder Systemanbieter, wie der Josch das gesamt genannt hat.
Ja, genau. Und dann kannst du halt diese Prozesse erstmal vollständig durchentwickeln. Weil das ist ja auch das ist ja in sich schon mal eine technische Leistung, die du da baust, ohne dass du irgendwas automatisierst. Du sagst, ich habe alle Prozesse unter einem Hut. Ich kann alle Softwarekomponenten, die da für notwendig sind, auswählen und mit steuern. Und dann den Prozess einmal koordinieren und diese Marke aufbauen gegenüber dem Bauherren. Mhm. Und die Marke aufbauen ist der eine Punkt, das ganze visuelle Branding, Naming und was auch immer. Und die Marke festigt sich natürlich aber auch durch den Erfolg der Planung.
Mhm. Habt ihr eigentlich schon, ihr müsst dann auch noch erklären, warum ihr dann jetzt so Timberleicht wurdet? Vom
ja, das können wir gerne machen. Das ist Teil von dieser Story. Auf jeden Fall, dass wir gemerkt haben, es geht halt nicht nur darum, irgendwie so eine Techie-Story da aufzubauen oder Techie-Software, Techie-Unternehmen, sondern am Ende geht es ja darum, einen Unternehmen zu schaffen, das für einen Wandel steht. Und das schaffst du natürlich auch nur mit einem coolen Branding. Und Motogen kann ja auch noch eine Geschichte zu erzählen. Motogen,
Wie war der Prozess der Namensfindung von Timberleicht? Und soll man an Timberland denken, oder?
nee, eigentlich an Kinderleicht.
Ach so,
Holzbau, ja, genau, an Kinderleicht soll man denken. Also Holzbau, Kinderleicht mit Timberleicht, das war das Wortspiel.
Ah, okay,
das
okay, steht, okay, ja. Okay.
Ja. Aber das Timberland dann, ist
wenn,
auch
wenn fair. Die Fernsehwerbung kommt, kriegst du das eingebrannt.
Yeah, genau. Ja, ja.
So, jetzt
die Modogen-Geschichte.
Sind wir mal gerade gesprungen, ja.
Modogen.
Das waren jetzt drei Themen.
So, wenn ich so deutsch ausspreche, dann klingt es wie so ein Beauty-Produkt. Modogen. Habe ich
Systematisierung, Bauherren auftreten.
Ach so, ja genau, das war ja eigentlich die Frage ursprünglich, was, ja. Was wir dafür jetzt tun. Wir glauben eben, dieses Angebot aufzubauen und ein Angebot für den Bauherrn zu entwickeln und dann einfach diese, also einfach, das ist nicht einfach, aber man muss dann einfach super stark wachsen. Ja, so simpel es klingt, es muss sehr, jetzt sind wir hier wieder beim Startup.
Wenn es nichts anderes ist, außer super doll wachsen. Dann.
Also es muss sich halt diese ein hoher Durchsatz einstellen, sonst wirst du diese Erfahrung nicht sammeln können. Mhm. Weil du kannst jetzt 100 Millionen Euro von mir aus auf das super Konzept schmeißen für das Bauen. Und dann entwickelst du das 2 Jahre und dann baust du 2-mal. Und du wirst merken, okay, mein ganzes Konzept, das war einfach Bullshit, so. Also viel von dem, was wir da entwickelt haben, stimmt nicht. So haben wir 2 Jahre lang entwickelt, so als Gropius gemacht, da weiß man ja auch, dass die auf jeden Fall starke Probleme haben. Also du musst am Objekt lernen und dann kannst du automatisieren.
An vielen Objekten, ja.
Genau,
an
vielen Objekten. Und dann
mit musst vielen du Menschen, Systemen, Bedingungen.
Ja, und wir sehen jetzt, so, die Investoren, die halten sich super stark zurück aus diesem Markt, weil die gemerkt haben, okay, hier, also Templer, puh, war schwierig, Gropius war schwierig, Kera weiß ich nicht. Dann haben wir auch viele amerikanische Beispiele, die da vor Jahren schon mit Katerra gescheitert sind. Modulus in England, die sind ja alle gescheitert. Alle scheitern an dieser Standardisierung des Bauens. Und warum? Glauben wir zumindest, weil wir es auch selber erlebt haben, aber wir konnten uns früh genug noch umlenken, weil theoretisiert wird. Und Bauen ist halt einfach nicht Theorie, sondern es ist Praxis. Mhm. Das heißt, du musst dieses Angebot schaffen und dann musst du auch eine Garantie für deinen Bauherrn aussprechen, dass das funktioniert, was du ihm machst. Und Garantie heißt ja dann einen Preis garantieren über die Erfahrung, die du sammeln konntest in den Projekten. Und dann hast du einfach eine Möglichkeit, wieder Kapital zu bekommen, weil du einfach du zeigst, ich schaffe ein ich schaffe den Wert des Unternehmens dadurch, dass ich ein Angebot schafft, was sehr homogen ist. Also es ist immer der Bauherr, den bringst du zum geplanten Projekt, nicht der Architekt oder dann der Holzbauer, der dich engagiert oder der TGAler, der dich mitbringt oder sowas, sondern es ist immer die gleiche Projektkonstellation, immer die gleiche Ansprache. Und dann hast du einen stabilen, großen Markt geschaffen, in dem du eine gewisse Relevanz erzeugst und dann kommt Tech. Also Tech ist halt nicht mehr im Fokus. Du sagst, okay, es ist diese Homogenisierung von dem Markt. Durch ein gleichbleibendes Angebot, was du in großem Stil verkaufen kannst und dann kriegst du diese ganze Tech-Seite hinten dran gelöst.
Verstehe, weil das Problem so individuell ist oder die vielen Probleme, die man dann durch Tech oder Automatisierung lösen kann und die müsst ihr erst lernen. Weil wenn ihr jetzt bloß an ein oder zweimal durchkonjugiert, dann habt ihr eine Lösung, die eben dann bloß auf 10% vom Markt möglicherweise trifft.
Zum Beispiel.
Okay. Und das ist jetzt der Ansatz, ihr versucht jetzt einfach damit anzufangen und das quasi ganz konventionell, bloß eben aus einer Hand idealerweise, so wie ich es verstehe, oder eben dadurch, dass ihr dann Subunternehmen möglicherweise steuert und da eben so möglichst viel Erfahrung zu erlangen und gleichzeitig schon Verbesserungen und Effizienzansätze zu implementieren.
Ja, das kann man schon so zusammenfassen. Ja.
Okay. Und aktuell könnt ihr das aktuell komplett aus euch selbst finanzieren oder seid ihr in dem Sinn noch Startup, dass ihr da noch Investitionen braucht?
Also der Statikteil, der finanziert sich selbst und alles andere, was wir on top machen, wird fremdfinanziert.
Ja. Okay. Wie viel seid ihr eigentlich gerade?
Knapp 20.
Mhm.
Und alles nach Plan läuft, sind wir 25, 30, wenn es am Jahresende.
Ja.
Weil wir ja genau für den Teil jetzt effektiv nochmal sehr viel investieren.
Ja. Witold, hast du aktuell eine Frage?
Mich interessiert tatsächlich nochmal die, ich weiß nicht, ob das zu banal ist, aber vielleicht ist es auch ganz unterhaltsam. Wie geht man an sowas ran, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir sind irgendwie ein gewachsenes Startup-Modul gehen und wir wollen jetzt, sage ich mal, noch mehr gewichtiger, wir wollen jetzt irgendwie auf den Weg gehen und zu so einem großen Player. Wie geht man da von dieser Marketing-Branding-Perspektive irgendwie ran? Habt ihr euch da mal so zusammengesetzt und so wirklich so ein Moodboard gemacht, Mission, Mission, Vision, Mission, Vision, Name, wie wollen wir auftreten, wie wollen wir so, oder ist das irgendwie auch dann so entstanden oder gewachsen? Habt ihr euch auch da Beratung von einer Agentur geholt? Also dieses ganze Branding-Ding, als ihr dann wirklich wusstet, okay, wir gehen jetzt all in, wie baut man sowas dann auf?
Ich sag, Vision, Mission haben sie.
Ja, aber.
Das habt ihr auch so gehabt, habt ihr gemacht, oder?
Ja, du hast auch mal mitgearbeitet, oder nicht?
Ja. Ja, aber ist ja auch schon ein Geschäftsmodell her.
Ja. Nee, die war ja auch schon immer da und die ist überraschenderweise sehr stabil geblieben.
Mhm.
Früher war es mal ein Holzbau in jeder Straße, in jeder Stadt. Heute ist es irgendwie Holzbau zum Standard machen.
Ja.
Also durch diese ganze Systematisierung der Planung, wenn wir auf den Holzbau schauen, ist alles das, was wir jetzt erzählt haben. Aber wenn wir auf die Baubranche als Ganze schauen, dann ist es, dass einfach mehr Holz gebaut wird, weil das ein wahnsinniger Teil unserer Meinung nach zur Lösung des Neubauproblems und des Klimaproblems gleichzeitig sein sollte. Die war schon da und bei Modogen oder Modogen war eigentlich eher ein Problem da, als dass wir gemerkt haben, dieser Name sorgt dafür, dass wir immer für Modulbauer gehalten werden, dass der Name immer falsch ausgesprochen wird, also Modogen, Modogen, Modugen.
Modugen.
Das war die Story, die musst du eigentlich erzählen.
Wer war denn in Japan, oder?
Nee, das
war der Postbote.
Ah ja.
Also wir waren kurz davor, diese Agentur zu engagieren für eine Rebranding. Das war ja schon auch ein großer Schritt, so, weil man identifiziert sich ja trotzdem, auch wenn es komisch klingt, mit dieser Marke. Und muss ja sagen, hier, ich bin ja schon auch viel auf den Holzbauforen und Messen unterwegs gewesen. Also ich glaube, man kennt uns auch mittlerweile.
Also es war irgendwie zu klein, Modugen. Und dann habt ihr gesagt, wir gehen jetzt als ersten Schritt, schalten wir eine Agentur ein, oder?
Ja, genau.
Ja,
ja, also eben. Und wir waren uns nicht ganz sicher. Und dann war aber auch schon klar, unser Name wird immer wieder falsch ausgesprochen. Und kurz bevor ich mich entscheiden wollte, klingelte der Postbote. Ich mach die Tür auf, der braucht dann ein bisschen, bis er oben bei uns im Büro ist in Köln, und habe mich schon wieder an den Platz gesetzt, und dann kommt er plötzlich an und schreit, hallo, ich habe hier ein Paket für Modugen. Ja, das wäre okay, ist durch so, wir machen das jetzt auf jeden Fall.
Ja.
Also das war so der Winkel im Zaunfall. Genau, aber dann haben wir die Agentur engagiert und die haben dann effektiv mit uns dann nochmal das Branding durchgearbeitet, weil wir schon gemerkt haben, da brauchen wir jemanden Professionellen, der uns da begleitet und nochmal so das Messaging ein bisschen schärft. Genau, aber am Ende glauben wir schon auch, dass das was ist, was man internalisieren muss. Also es ist halt schon noch ein essentieller Teil, diese Identität dann zu schärfen. So, jetzt haben wir halt die Grundlage gelegt, aber ja, am Ende ist es jetzt ein neuer Teil. Also wir sind jetzt 5 Jahre sehr techy unterwegs gewesen, das muss man einfach so sehen.
Mhm.
Und jetzt sagen wir,
jetzt der neue Teil. Jetzt viel projektbezogener. Vielleicht. Oder
nee, gar so. Nicht mal projektbezogener, sondern jetzt sagen wir, wir haben das Gefühl, dass wir diese Technik und die Software gelöst haben. Der neue Step für diese Company ist einfach ein Offer zu schaffen, was in ganz Deutschland homogen funktioniert, und dazu braucht es einfach viel mehr Sales und viel mehr Marketing.
Ja.
Also von der, vielleicht mal das, um das noch klar zu machen, wir sind knapp 20 Leute und davon sind also wenn man Software-Ingenieure jetzt auch als Ingenieure bezeichnet, davon sind dann eben 19 Ingenieure. Und jetzt müssen wir das halt umbauen in so ein Drittel, zwei Drittel Techie, vielleicht sogar noch stärker. um halt das Tolle, was wir jetzt gelernt und geschaffen haben, auch tatsächlich an die Leute zu bringen. Und halt auch was zu schaffen, was bleibt. Also so ein Timberlake muss dafür was stehen. Da muss man eine Assoziation zu haben. Was machen wir da? Mhm. So wie wenn du an Ikea denkst, wenn du Möbel brauchst. Ja. Wenn ich ein Haus baue oder ein Holzhaus bauen will, gibt's nicht so eine richtige Brand in Deutschland für, oder? Und ich glaube, da müssten wir jetzt hin. Mhm. Ja. Aber das wird genauso ein Lernprozess sein wie die Software.
Mhm. Ja, voll. Ja.
Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Richtig, richtig Bock.
Ja. Mhm. Wie sind oder jetzt, Max, wie ist jetzt deine Rolle gerade bei Timberlake? Und wie sieht dein Alltag dann aus? Wie hat sich das entwickelt? Das
verändert sich sehr stark. Ich war ja ursprünglich Software, die ganze Software mit aufgebaut, mit dem Sandro, dem dritten Mitgründer noch zusammen in starken Teilen. Und jetzt dann zum Ende letzten Jahres habe ich mich da komplett rausgezogen, um auch diesem Shift, das kam alles eigentlich gleichzeitig mit dem Branding, diesem Shift von, wir gehen weg von Tech, also natürlich bleiben wir weiter ein Tech-Unternehmen und ein Tech-getriebenes Unternehmen, aber gehen hin zur Distribution, also wie verteile ich das und wie schaffe ich diese Marke, ist jetzt eigentlich mein Ding vollständig Marketing und dann alles drumherum, was irgendwie noch anfällt, also Fundraising, Finanzen, so Sachen.
Ja.
Aber im Kern Marketing und Brand, die wir zusammen gestalten, der Josh mehr aus der Sales-Perspektive und ich mehr aus der Marketing-Perspektive. Das heißt, wo verteile ich das und wie kommuniziere ich diese Nachricht?
Und du, dafür arbeitest du immer noch mit der Agentur, die auch eure Brand Identity entworfen
nicht
hat?
Mehr die Agentur, aber immer wieder einzelne Agenturen. Okay. Also wir haben so ein, also wir verstehen, dass wir sehr viel selber können, weil wir Techies sind. Mhm. Also wir sind jetzt kein mittelständisches Unternehmen, was von Instagram und Meta nichts versteht, sondern das kriegen wir schon vieles selber hin, aber wir lassen uns beraten, um die ersten Schritte schneller zu gehen oder uns direkt eigentlich auf dem Profiniveau heben zu können, dass wir die ganzen Lernfehler nicht selber machen müssen. Das fahren wir bisher eigentlich ganz gut.
Ja.
Also für Recruiting beispielsweise zu sagen, wie löse ich das Recruiting-Problem, ist am Ende ein Performance-Marketing-Problem. Mhm. Und das haben wir uns dann Agency angehört, die wollte uns das verkaufen, also die wollte uns die Leute einstellen quasi. Da haben wir gesagt, ja gut, das, was die machen, das können wir auch. Also haben wir jemanden gefunden, der uns einfach beraten hat, den Prozess aufzusetzen fürs Recruiting.
Ja.
Und jetzt machen wir den selber im Kern.
Ja. Cool. Also immer wieder das Anwenden. Ich glaube, das sehe ich jetzt auch so ein bisschen dadurch, dass ihr jung seid und neu als Ingenieur, Planungsbüro, Büro, Unternehmen im weiteren Sinne. Habt ihr, glaube ich, und durch euren Tech-Hintergrund und diese Tech-Affinität ist es, würde ich jetzt so wahrnehmen, ist es eben auch die Chance, dass ihr sagt, okay, wir können jeden einzelnen Prozess hinterfragen und schauen, okay, wie können wir jetzt anwendbare Lösungen zu unserem Vorteil geschickt einsetzen? Weil das ist ja alles sind ja Sachen, die sind da. Die müssen bloß ein bisschen verstanden werden und gemacht werden, oder? Ja. Das
schon. Und das ist auch so ein Grundsatz mit Agenturen. Also wenn du sagst, wie der Max das gerade auch beschrieben hat, der Prozess wird dauerhaft im Unternehmen sein. Also eine Brand, so ein Grundsatz-Branding, das brauchst du nicht dauerhaft im Unternehmen dauern, dann sagen wir, okay, da lassen wir das von der externen Agentur machen. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, Recruiting ist offensichtlich ein essentieller Teil, weil wir halt schon regelmäßig Leute einstellen, dann ist es ja schon auch sinnvoll zu sagen, okay, wir lassen das Learning eben nicht bei der Agentur, in dem die unsere Leute einstellt, sondern wir internalisieren das. Aber wir wissen natürlich, wir sind keine Recruiter. Also holen wir uns die Agentur trotzdem, aber wir sagen, hey, euer Offer ist mega geil, das wollen wir auch, aber wir bieten euch an, wir zahlen euch lieber 300 Euro die Stunde oder von mir ist auch noch mehr, aber ihr bringt uns bei, was ihr da gelernt habt in den letzten 3 Jahren.
Ich glaube, das ist auch ein gutes, ist auch die bessere Wahl, nicht sich darauf zu verlassen, dass Agenturen einen als Unternehmen führen, auch nur, wenn es partiell ist, sondern schon immer sich daran zu erinnern, dass eigentlich Unternehmen Agenturen führen sollten und nicht andersrum.
Ja.
Und ich finde es auch cool, weil also ich habe die Erfahrung gemacht, dass oft in Unternehmen, gerade Geschäftsführern, die sich irgendwann mal mit einer Idee selbstständig gemacht haben, die bleiben natürlich immer berechtigterweise oder verständlicherweise auch irgendwie Fans ihres Sujets und wollen eigentlich darin arbeiten und sind sich nicht so wirklich bewusst, dass dieses ganze Geschichten erzählen, Brand, Kommunikation, was für Botschaften werden wie gesendet und so, dass es irgendwann, sag ich mal, ein eigener Teil der Arbeit ist. Mhm, ja, sondern die glauben, das muss so irgendwie, das entsteht doch dann so nebenbei, wenn man einfach nur gute Arbeit macht. Und das ist ja so heute nicht mehr. Und da, das ist bei euch auf jeden Fall schon mal nicht das Problem, merke ich gerade, sondern ihr habt da beide, seid euch dessen bewusst, dass nur einfach gute Arbeit alleine letztlich diese Geschichte dann nicht mehr erzählt, so wie es vielleicht früher bei der Dorfschreinerei so war.
Da bin ich für bei dir.
Könnt ihr mir kurz beschreiben, die Software, die ihr selbst entwickelt habt, wie heißt die noch bei euch, Modogen?
Die wird noch Modogen genannt.
Okay.
Es wurde jetzt das Logo auch ersetzt. Also in der Software ist jetzt
die auch das Timberlite-Logo. Okay, die Timberlite-Software.
Ja. Ihr könnt es ähnlich ein M ersetzen. Also es ist quasi der Edelstein, der Modogen.
Wo steht die heute? Oder könnt ihr die kurz beschreiben, wie, was sie jetzt macht und wie ihr sie nutzt?
Ja, sehr gerne. Also Ausgangspunkt IFC-Modell aus teilweise aus der Werksplanung, teilweise aus der Entwurfsplanung. Das kommt ganz auf die Planer oder Projektkonstellation an. Da sind wir super robust, was den Import angeht. Ich glaube, das ist das Erste, was heraussteht, wenn man es mit der Branche vergleicht.
Ja.
Das wird importiert, eben vereinfacht in ein Flächenmodell, sodass dann alle Wände aneinander anschließen und an die Decke abschließen, dass das einfach als ein analytisches Modell funktioniert. Das ist tatsächlich auch noch ein eigenes Programm, weil wir kurzzeitig das mal getrennt verkaufen wollten in der Phase, wo wir Software Company waren. Und geht dann in die Statik-Software. Da definierst du erstmal dein ganzes Bausystem, beziehungsweise ist schon vordefiniert, weil wir immer mit demselben System planen, idealerweise. Das heißt, deine Aufbauten, deine Zugverbindungsdetails und Standardquerschnitte sind da komplett definiert. Und werden dann auch direkt mit dem Import aufs Modell angewandt. Standarddecke, Standardaußenwand, Standardinnenwand. Und dann so ein bisschen, glaube ich, auf deiner Idee wachsend von vor 2,5 oder wie Jahren, geht man durch einen Ablauf. Also du hast dann die Tragwerksplanung, in der du modellierst. Das heißt, nochmal tragende Bauteile hinzufügst, Unterzüge, Stützen. Du machst die Deckenpositionen, die Einteilung für das Tragsystem, was ja noch gestalterische Arbeit ist. Alles am 3D-Modell und dann berechnest du. Und es geht immer mehr dahin, dass eigentlich ab dem Modellieren das Ding komplett fertig ist. Es ist heute noch nicht so, das heißt, du berechnest dann und dann musst du ja iterieren. Du musst ja gucken, wo passen die Querschnitte noch nicht, wo muss ich Details anpassen, wo informiert dann mein Anschlussdetail dann doch wieder den Querschnitt. Das sind ja so Zyklen.
Ja.
Da sind wir jetzt gerade eigentlich viel dran, diese Zyklen zu beschleunigen, bis sie dann am Ende ganz weg sind.
Also die tut die Software auch noch weiter, kontinuierlich weiter
entwickeln. Ja, das sind also, drei, vier Softwareentwickler da dran.
Ja.
Schon ein essentieller Teil, also das nicht falsch verstehen.
Ja, klar.
Genau. Und es ist ja auch spannend, weil die Tragwerksplanung als solches ist eine Lücke in diesem Prozess. Also es gibt keine Softwarestand heute, wo ich basierend auf einem 3D-Modell für den Holzbau die Tragwerksplanung top in 3D abbilden kann. Um sie dann auch wieder mit anderen Fachplanern in den 3D zu koordinieren.
Ja.
Das gibt's einfach nicht, deswegen haben wir das ja damals gebaut auch als erstes.
Ja.
Für die anderen Fachplanungen müssen wir nicht alles selber bauen. Da gibt's deutlich bessere Lösungen, um die zu integrieren und zu interfacen. Aber kurz, um den Prozess noch abzuschließen, du machst deine Bemessung oder macht der Ingenieur seine Bemessung an der Software und exportiert dann hinten raus auf Knopfdruck die ganze Statikdokumentation und Positionspläne.
Ja.
Mit, wo dann Details auch drauf kommen. Stand jetzt noch automatisch, bald dann automatisch direkt ans Modell gekoppelt, werden dann auch die Details abgedruckt. Und das geht in die Arbeitsvorbereitung beim Holzbau.
Ja. Okay. Und was nutzt ihr dann sonst darüber hinaus, über die eigene Software, die jetzt, auf die jetzt kein anderer Zugriff hat? Was könnt ihr ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wo setzt ihr Technologie ein, die es jetzt schon gibt, was halt auch andere Planungsbüros machen können?
Also.
Und was vielleicht auch nicht so offensichtlich ist?
Ja, also die ganzen Detailbemessungen passiert noch in den gängigen Softwares. Das haben wir noch nicht gelöst, das Problem, dass es 48 Programme gibt, um Schrauben zu bemessen. Was spannend ist, ist, glaube ich, Blockpad. Das ist eine Bemessungssoftware, das so eine Mischung aus Excel und Word, wo du quasi eine sauber dargestellte Dokumentation erstellen kannst, die im Hintergrund aber parametrisch ist und rechnen kann. Das benutzen wir für die selbst erstellten Detailnachweise und Sachen. Das ist eine Software, die ist zugänglich, die ist super klein, also das ist auch nichts, was man jetzt mega kennt. Ja. Aber das macht diese einzelnen Excel-Programmierungen hier und da, die halt jeder Ingenieur so für sich hat, deutlich leichter zugänglich und auch programmierbar dann für uns. Das ist sowas, was mir jetzt in den Kopf kommt. Sonst haben wir schon eine Schnittstelle zu RFM für komplexere Sachen, zum Beispiel eine Antwortspektrenverfahren zu berechnen für ein Erdbebenmodell, wenn das notwendig ist, oder Bodenplatten, Tiefgaragen, da exportieren wir dann Teile nach RFM, rechnet es dort einfach, weil das gibt's eben. Dafür sind es Top-Programme, die funktionieren hervorragend. Das müssen wir nicht.
Und kommt es dann wieder zurück oder müsst ihr das dann irgendwie manuell, weiß nicht, das Ergebnis davon ist ja zum einen irgendwie ein Plan, was jetzt bei einer Bodenplatte irgendwie ein Bewährungsplan oder sowas, mit dem das dann gebaut wird. Und das andere ist ja dieses, wir haben es berechnet, wieso haben wir das so geplant, wieso sieht es so aus? Und das ist ja meistens was in meiner Vorstellung, das ist irgendwie so ein dicker Stapel, je nachdem, wie es gemacht worden ist. Vielleicht früher war das wahrscheinlich noch irgendwie einfacher erfassbar und kompakter, als es nur ein Mensch gemacht hat. Und jetzt die Softwareprogramme, die spucken ja meistens dann Nachweise aus, die wahrscheinlich nicht mehr durch einen Einzelnen so einfach nachvollziehbar sind. Was passiert dann damit? Und könnt ihr das dann wieder zusammenbringen oder müsst ihr das auch manuell koordinieren dann?
Teils, teils. Also manche Sachen fließen schon wieder zurück. Manche sind noch extern. Ja. Der Integration ist eigentlich das große, die Produktstrategie ist, das immer weiter zu integrieren. Das muss heißt nicht, dass wir es selber bauen müssen, aber es heißt, dass wir Zugriff darauf brauchen. Also es muss kontrollierbar sein, anprogrammierbar. Global hat eine gute Schnittstelle, die recht robust funktioniert. Und dann Stück für Stück immer weiter zu kontrollieren, was reingeht in die externen Programme, was rausgeht und dann eine abschließende Planung zu erzeugen aus unserem Workflow.
Ja. Und wie arbeitet ihr zusammen? Ist das, also gibt's, wie sieht es bei euch aus bei so einem jungen Unternehmen?
Also wie die Ingenieure und die Entwickler und so zusammenarbeiten.
Ja, und auch wie die in ihren Projekten zusammenarbeiten und mit anderen arbeiten, das ist doch bestimmt auch, gibt's doch auch Chancen, das clever und effizient zu machen.
Ja. Also ich glaube, die Bearbeitung von Projekten ist standardgemäß immer sehr individuell. Also nicht individuell im Sinne von jeder macht es anders, sondern es ist halt eine Person auf einem Projekt. Das ist schon so der Standard. Da hast du natürlich unterschiedliche Erfahrungslevels. Da versuchen wir mit mehreren Methoden dieses Erfahrungslevel auszugleichen. Also zum einen KI, aber nur zum Wissensaustausch. Also dass wir wirklich sagen, okay, was sind eigentlich intern unsere Prozesse und was sind Normen, ETAs, Standards, die stellen wir zur Verfügung über diese Language Models. Und dann haben wir nochmal eine Möglichkeit, auf vergangene Projekte zuzugreifen. Also was haben wir bisher eigentlich schon so gemacht? Wird eine Liste geführt von dem jeweiligen Teamlead, also von dem jeweiligen Team. Was waren die Besonderheiten? Welche Bauart haben wir verwendet? Wer hat es bearbeitet? So, dass man da relativ fix drauf zurückgreifen kann. Und wir haben ja auch ein Team-Bausystem. Und diese Ingenieure dort, die sammeln sehr stark das Wissen, was eben über die verschiedenen Projekte aggregiert wurden und stellen es dann aber auch wieder in übersichtlicher Art und Weise zur Verfügung.
Ja.
Das heißt, dort ist eigentlich ein Wissenspool und den stellst du in irgendeiner Form dann zur Verfügung. Also durch das Team-Bausystem sind es eigentlich große Übersichtspläne. Cheat-Sheets nennen wir das.
Ja.
Ganz viele Lösungen draufstehen.
Sind das PDFs oder?
Das sind einfach A0-PDFs,
ja.
Also Pläne effektiv.
Ja. Und dann, die liegen in der Ordnerstruktur.
Die hängen ausgedruckt an der Bürowand.
Die hast du einfach in deiner Ordnerstruktur, dann hast du eben.
Dann musst du nach Hamburg fahren, wenn du.
Ja, genau, du musst immer beim Kollegen anrufen, dass er einen Bildschirm teilt.
Und so versuchen wir dieses Wissen dann zu verteilen im Team über die verschiedenen Ansätze und ansonsten arbeitet eigentlich jeder ziemlich klassisch auf seinem eigenen Projekt. Also da ist jetzt das nicht groß anders, wie man es von anderen Ingenieurbüros kennt. Mhm. Ich glaube, die Methodik, wie die Mitarbeiter zu ihren Lösungen kommen, die ist halt komplett anders. Mhm. Aber von der Struktur in der Organisation kriegt halt jeder seine Projekte zugewiesen. Was bei uns auf jeden Fall ein Unterschied ist, glaube ich, zu den allermeisten Büros, dass ja dieses Teamgefüge auch remote aufgestellt ist. Das bringt natürlich schon hohe Flexibilität in dem, wie du deine Mitarbeiter einstellst, und die schätzen
100%?
Das sehr wert. Nee, nicht 100%. Also wir haben schon an den Standorten dann eben Büros, aber die Teams agieren remote. Also es gibt keine
Präsenz. Es gibt keine Präsenztage oder so.
Okay. Ja, genau. Also du siehst dich im Büro, weil du halt auf der gleichen Fläche bist, aber nicht, weil du gemeinsam einen Termin jetzt vor Ort in Präsenz wahrnimmst, sondern das ist alles remote. Und das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Das muss man schon sehen. Das ist schon echt nicht einfach, dann genau diese Sache mit dem Wissensmanagement, die ich gerade angesprochen hatte, dann auch tatsächlich in deinen Hut zu bringen, weil du musst, glaube ich, mehr darum bemühen, dass das Wissen zum richtigen Zeitpunkt zu der richtigen Person kommt. Mhm. Es gibt halt nicht mehr dieses Spontane, und ich sage es übertrieben, aber es ist ja so, man steht auf und sagt so, hey, hat das irgendjemand schon mal gemacht?
Ja.
Das gibt's halt nicht.
Ja.
Da musst du,
dafür ist es viel skalierbarer, wenn ihr es, weil da, ihr werdet da gezwungen, es aufzuschreiben und irgendwie zu strukturieren, und dadurch ist es viel skalierbarer am Ende und nicht, und ihr seid in geringerer Abhängigkeit von einzelnen
Personen. Aber du brauchst natürlich auch das Kapital, um es zu strukturieren. Das muss, muss einem auch klar sein. Ja. Also, wenn ich das jetzt aus der Erfahrung nochmal sagen könnte, also ich bin froh, dass das jetzt heute so ist. Ich finde es toll, dass wir da überall diese Standorte haben und dass das jetzt alles funktioniert und wir da eine Struktur geschaffen haben. Aber ich würde niemandem raten, ein Ingenieurbüro remote zu gründen. Auf gar keinen Fall. Das macht nur mehr Ärger. Also wenn man ein funktionierendes Team hat, ja, dann kann man auch, glaube ich, mit 10 Mitarbeitern schon einen zweiten Standort aufmachen. Aber an sich ist es schon eine Herausforderung, die man managen muss. Und da macht man sich, glaube ich, unnötig mehr Aufwand. Vor allem, wenn man noch junge Ingenieure da integrieren will, dann brauchen die halt irgendjemanden, an den sie sich festhalten können. So. Aber jetzt haben wir das alles gut geregelt, also das ist gut so. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall auch eine zusätzliche Hürde, die man da nehmen muss.
Ja, verstehe. Und wie war es allgemein, in der Baubranche zu gründen? Und würdet ihr wieder in der Baubranche gründen heute?
Das stand nie zur Frage für den Josh auf jeden Fall, weil das stand immer im Blut gelegen. Die Frage kommt auch oft, und ich sage eigentlich immer, dass es sicherlich herausfordernd ist. Also man sagt ja irgendwie, die Innovations ist jetzt nicht so affin, neue Innovationen zu probieren, was uns dann besonders als Software-Company im Weg stand. Aber was im Holzbau besonders eigentlich cool ist, dass es schon immer noch ein sehr familiäres Geschäft ist. Also das Holzbauforum in Innsbruck ist ein Familientreffen jedes Jahr. Und man gemeinsam in dieser Holzbaubranche zumindest das Gefühl hat, man schafft Zukunft. Also jeder weiß, also ich baue und der baut und wir bauen gegeneinander, sondern wir bauen halt zusammen den Holzbaukuchen größer. Das finde ich ist eine super, super Dynamik. Und von außen betrachtet natürlich das Ding, dass es ein essentielles Problem ist, was zu lösen ist, weil neben Essen und Wohnen, also weiß nicht, was sonst noch so relevant ist. Und es gibt einfach noch keine Lösung. Also es gibt noch keine Lösung da, wie man nachhaltig baut. At scale, also im großen Stil.
Ja.
Und sind eigentlich alle drei Gründer auf dem gleichen Niveau? Also habt ihr alle quasi die gleichen Anteile oder?
Nee.
Weil wenn ihr jetzt heute grundlegende Entscheidungen treffen müsst, wie läuft das ab? So basisdemokratisch?
Basisdemokratisch.
Also wir sind uns eigentlich immer einig. Also sind wir seit 5 Jahren zusammen. Also was heißt immer einig? Also man findet halt eine Lösung. So. Ja. Also dann gibt es ja mal einen, der eine stärkere Meinung dazu hat.
Mhm.
Bin ja meistens ich, aber oder im Normalfall kommt man schon logisch zum gleichen Entschluss oder auch manchmal gefühlstechnisch. Also das muss ich jetzt sagen, es war gar kein Thema bisher.
Okay.
Oder Max und ich sind ja auch gleich beteiligt und das hat bisher immer gut geklappt. Ich wüsste jetzt wirklich kein Szenario, wo wir gesagt haben, wir wären uns nicht einig. So. Das
Nee, oder wir entscheiden irgendwas bei Force.
War also eher schon mal umgekehrt, dass wir mal gesagt haben, so, hey, ich würde mir jetzt mal hier ein bisschen mehr Widerspruch wünschen. So, dass,
Würdet ihr eigentlich sagen, ihr seid immer noch Freunde? Oder seid ihr nur noch Geschäftspartner?
Nee, wir sind auf jeden Fall noch Freunde. Aber klar hat sich das verändert.
Ja. Also, trefft ihr euch und redet nicht über die Arbeit?
Das ist vor allem in den letzten Jahren sehr selten, ja. Aber das ist schon auch dem Standort geschuldet, weil der Max ist jetzt momentan noch in Berlin und ich in Köln. Als wir beide noch in Karlsruhe waren, haben wir uns auch abends getroffen und der Max ist jetzt auch bald wieder in Köln. Also das heißt, wir sind wieder in einer Stadt, was wir jetzt auch lange jetzt gewünscht haben, dass das wieder so ist. Ja. Aber da werden die privaten Treffen dann auf jeden Fall auch folgen. Und wir können uns auch nicht so richtig gegenseitig zu unserer Geburtstagsfeier einladen, weil wir auch beide am gleichen Tag geboren sind.
Echt jetzt?
Ja, der dritte Gründer auch.
Echt? Ja. What?
Geil. Alle am 15. Mai Geburtstag und wir sind am gleichen Tag geboren. Das heißt, ja, zur Privatveranstaltung vom Geburtstag.
Dann auch die machen wir dann irgendwie zusammen. Das ist
schon,
ne?
Fast schon eine geschäftliche Veranstaltung.
Ja. Das ist gut. Ja, ich muss auch meinen Geburtstag teilen. Ja.
Aber nicht mit deinem Geschäftspartner.
Nicht mit meinem Geschäftspartner. Noch nicht. Mein Sohn hat am gleichen Tag wie ich.
Ah, okay, das ist auch schon. Ich wollte noch eine Sache hier zu dem Gründen in der Bauindustrie sagen. Also ich bin auch happy mit dem, was wir da machen, weil es ist ja auch eine tolle Branche. Aber es ist unheimlich hart, glaube ich, wirklich, darin zu gründen. Einmal, ich hatte ja vorhin schon die ganzen Unternehmen aufgezählt, die es schwer haben oder scheitern. Und dadurch, dass dieser Markt so fragmentiert ist, ja, und wirklich so in einzelnen Stücken, dann noch dieser Föderalismus, ist, glaube ich, relativ einfach, also nee, einfach will ich nicht sagen, und ein Unternehmen bauen ist immer schwer. Aber es ist relativ einfach aus der Erfahrung von zu Hause, einen bestehenden Service aufzugreifen. Also es ist, glaube ich, kein großes Problem, ein Architekturbüro zu gründen, ein klassisches Ingenieurbüro, ein Holzbauunternehmen oder generell ein Bauunternehmen. Das ist einfach was gefragt ist. Und wenn du jetzt wirklich sagst, ich bin bemüht und ich stehe hinter dem, was ich tue und liefer Qualität in dem Maße, wie sie auch andere liefern, dann ist es kein Problem, da ein schönes Unternehmen aufzubauen und gut Geld zu verdienen. Aber ein Produkt mit einer homogenen Ansprache in diesem Markt, das ist ultra painful. Ich habe ja auch, oder wir haben ja auch andere Freunde in der Industrie, die das versuchen und das sind alles super smarte Leute. Also wirklich, wie gesagt, das sind also viel besser, zumindest was das Bildungsniveau, von dem muss man ja urteilen, geht's nicht. Also das sind diese Top-Lebensläufe, die man kennt. Und das ist ja jetzt eben nicht nur in unserem Umfeld so, sondern auch die anderen Unternehmen, die da gescheitert sind. Das sind ja auch alles Top-Unternehmer, die davor irgendwie Milliardenunternehmer gegründet haben. Und das ist schon super tricky. Also wenn ich nochmal mit so einem starken Produktfokus gründen würde, dann muss man sich zumindest sehr bewusst machen, welchen Teil in dieser Bauindustrie man da ansprechen will. Also da muss man sicher haben, okay, das ist homogen. Da kann ich rein. Und wenn ich hier einen Euro investiere, dann kommt er auch zurück. Weil ich glaube, an dem scheitern halt super viel.
Ja.
Dass sie denken, ah ja, komm, jetzt machen wir das hier super toll und skalierbar und zack und viel besser und 3D. Und dann merken die ja, nee, also der braucht es halt hier nur 3D und eigentlich will er das seinen Plan hier aber dann 2D sehen und.
Niedersachsen macht es wieder anders.
Mhm. Genau, Niedersachsen macht es anders, der Föderalismus noch on top.
Was würdest du sagen, war so als Unternehmer, also jetzt unabhängig von dem ganzen inhaltlichen und Holzplanung im Holzbau und so, was war jetzt rein unternehmerisch, was hast du dir ganz anders vorgestellt?
Also was man auf jeden Fall sich nicht vorstellt, wie hart es halt einfach ist. Also schon, das darf man echt nicht vernachlässigen, schon einfach manchmal richtig schmerzhaft. Wenn du so denkst, ich habe keinen Bock mehr. Also ich muss jetzt hier trotzdem irgendwas machen. Ich habe eine Deadline oder ich habe keinen, ich meine, letztes Jahr, dann wird es mit dem Geld mal knapp. Dann musst du alles balancieren. Du hast halt einfach mega Druck, mega die Arbeitsbelastung und dann kann es auch mal painful sein, ne? Also so richtig anstrengend. Und am Anfang trägt ja nur diese Euphorie, also dass du viel arbeiten musst und so oder willst, das ist ja klar. Nur wenn dann so viele Sachen zusammenkommen, dann ist das schon, verstehe ich schon, warum man sagt, die Leute müssen echt resilient sein. Also das heißt nicht, dass es immer so ist. Ja, also ganz, ganz im Gegenteil. Ich bin froh mit dem, was wir tun.
Ja. Und das heißt auch nicht, dass es sich nicht lohnt. Also auch gar nicht finanziell, sondern diese Erfahrung, die man macht und das
komplett
dafür zu brennen, was man tut, ist so viel wert.
Ja, ja, nee, ich finde es auch gar kein Widerspruch. Also man kann ja auch darüber reden, was Schmerzen und Enttäuschung bereitet und trotzdem das Grundprojekt nicht in Frage stellen.
Ja, ja, genau. Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch das, was man anders vorgestellt hätte, zumindest. Das ist. Es klingt jetzt vielleicht auch irgendwie falsch, aber muss man auf jeden Fall auch thematisieren. Ich glaube, so geht es auch vielen.
Ja.
Schnelle Runde zum Abschluss. Eure drei größten Learnings.
Okay. Also drei insgesamt, oder?
Dann vier. Okay. Dann machen wir jeder eins.
Ja, ich würde sagen, das sagt dir auch jeder am Anfang, aber du musst es trotzdem selber falsch machen und das machen auch die allermeisten einfach falsch, ist Talent. Also Talente zu gewinnen für die Firma ist der größte Hebel.
Echt, ja.
Oder was heißt der größte Hebel, ist immer schwierig, so ist jetzt der größer als der andere, was weiß ich, aber ist ein wahnsinnig wichtiges Ding und man tendiert dazu, zu junge Menschen einzustellen, gerade als junger Gründer am Anfang. Mhm. Das haben wir auf jeden Fall mehrfach gelernt oder lernen müssen.
Mhm. Ja, dann zweiter Punkt wurde aber auch schon angeschrieben, Märkte. Also wenn man irgendwie gründet, dann sollte man sich erst darüber im Klaren sein, was will ich eigentlich machen? Und wenn ich sage, okay, 100 Millionen Euro Umsatz, das klingt eigentlich nett, so, da habe ich Bock drauf. Also und jetzt auch nicht so lapidar, dass weil so 100 Millionen Euro Umsatz ist, also nicht einfach sagen, ja, nee, sondern an sich dem bewusst werden, ich will so ein Unternehmen aufbauen und gestalten, dann sollte man sich auf jeden Fall den Markt anschauen, bevor man anfängt. Also das ist, glaube ich, schon ein sehr starkes Learning, wo wir auf jeden Fall jetzt sehr viel Ablehnung erfahren haben von Investoren, einfach das gesagt haben, so, ja, der Markt ist viel zu klein. Aber zu Recht natürlich auch, also es ist begründet.
Okay, eins noch. Dann lasse ich euch.
Ja, also ich habe auf jeden Fall noch eins, wenn du
ich habe auch noch was, aber ich weiß nicht, ob es jetzt...
Beide.
Also ich mache, was ja auch schon aufgeschrieben wurde, dieses an der Tatsache lernen oder in der Realität. Ist ja auch so ein Ding, also bis wir wirklich mal beim Kunden saßen und dem nebendran saßen und den ganzen Tag lang zugeschaut haben, wie der eine Statik rechnet, das hat viel zu lange gedauert. Mhm. Jetzt ist es ja Kern unserer Entwicklungsphilosophie, wir müssen alles selber gelernt oder erfahren haben. Nicht nur als Personen selber, sondern als Firma selber gemacht haben, damit man wirklich das Richtige dann auch entwickelt.
Ja.
Also ein Kundeninterview reicht nicht. Du musst selber dein Kunde werden.
Ja.
Ja. Ich hatte tatsächlich das Gleiche, dann ist es ein Top-Abschluss.
Ja. Schön. Die allerletzte Frage noch, auf was freut ihr euch als nächstes?
Also, ich freue mich jetzt auf diese ganze Implementierung von dem Marketing- und Sales-Geschäft.
Ja?
Ja, also ich habe jetzt schon Bock drauf. Also wir müssen noch ein paar Grundsteine legen, so, aber dann geht's los. Mega Bock.
Ja, da wird's auf jeden Fall
laut. Könnt ihr da schon ein bisschen was verraten, was für Meilensteine ihr da geplant habt, so, um dieses Game so hochzufahren?
Ja, also wir kriegen auf jeden Fall neue Leute. Es gibt neue Distributionskanäle. Es gibt auf jeden Fall deutlich mehr Redaktionen, also es wird einfach viel mehr berichtet darüber, was wir tun.
Content Factory.
Content Factory, ja, ist eigentlich ein ganz, ganz gutes Stichwort. Es gibt deutlich mehr Content, sowohl über uns als Gründer, als auch über das, was wir tatsächlich schaffen, arbeiten und dann darüber hinaus nochmal mehr in die Richtung.
Kann ich euch auch extrem empfehlen. Ich dachte früher auch immer, so Leute interessieren sich für interessante Inhalte. Das stimmt auch. Mhm. Aber Menschen interessieren sich in erster Linie für andere Menschen.
Ja, genau. Ja. Und das ist, also da werden wir viel Fokus drauf legen und dann halt auf so nützlichen Content. Also Kosten, eine Kalkulation von Gebäuden, Angebotsanfragen beantworten in rasender Geschwindigkeit. Also so technische Dinge, die dem Kunden einen Mehrwert liefern, ohne dass sie uns jetzt direkt viel Geld kosten. Lead Magnets, sagt man ja. Genau. Bausysteme. Also ja, gibt ganz viele Sachen, wo wir da drauf hinarbeiten, aber im Großen und Ganzen steht es über der und Überschrift, dass wir sehr viel Content machen werden. Ja.
Okay, cool. Also wir werden viel von euch hören, demnächst.
Hoffentlich, ja.
Und sehen die ganzen Häuser.
Schön, dass ihr den Podcast hört.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.